Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder für euch da, um euch die neuesten Neuankündigungen und Lizenzen und Infos und Updates der Anime-Welt zu bringen. Plus Monatsvorschau. Am Ende ist es ein neuer Monat angebrochen. Der Tag, an dem das hier rauskommt, ist ja schon der 2. August. Das heißt, es sind schon 2 Tage vergangen. Okay, einer ist vergangen, ein anderer ist gerade mitten dabei zu vergehen. Wo neue Sachen rauskommen. Das gibt's am Ende auch alles.
Jo, das passt schon.
Ja, das. Bevor wir dazu kommen, wir haben natürlich wieder ganz viele Ankündigungen. Es war San Diego Comic Con. Da gibt es zumindest ein paar Sachen, über die dort geredet worden sind, über die wir hier auch reden können. Aber ansonsten haben wir wie üblich eine sehr bunt gemischte News-Folge. Mhm. Wir schauen einmal nach Deutschland. Da haben wir eine Lizenz-News, die mich sehr freut, denn Polyband Anime hat sich Tamako Market und Tamako Love Story gesichert. Ein Anime von Kyoto Animation aus 2011 war die Serie, glaube ich, 13?
Ja, so irgendwas um die rum.
Aus 2013 von der Regisseurin Naoko Yamada. Und dass wir das bisher noch gar nicht in Deutschland hatten, ist ein Verbrechen. Gut, dass Polyband Anime dem entgegenkommt. Und sowohl die Serie wie auch den Sequel-Film Tamako Love Story, der besonders bei Kritikern beliebt ist und wie so ein stilistischer Vorgänger zu Silent Voice im Prinzip dient. Dass wir das beides bekommen werden.
Ja, das ist eine gute Serie. Die ist entspannt und die ist lustig und sehr sympathisch. Ist nichts Umwerfendes, nichts groß Anspruchsvolles, aber halt, ne, sehr Kyoto-Animation-mäßig, ne, sehr schön gezeichnet und sehr sympathisch. Was ich am ehesten von der Serie im Kopf hat, ist so ein Making-of-Ausschnitt, wo du siehst, wie schnell einer von denen da zeichnet. Einer von den Veteran, das ist unglaublich, ne? Der besonders so schnell wie die radiert. Die zieht einmal mit ihrer Tiergummi da über das Papier und ist wieder weg. Ich habe keine Ahnung, wie die das macht. Das ist wie Magie.
Magisches Radiergummi, okay. Ja. Im Oktober soll das erste Volume voraussichtlich bereits erscheinen. Dann werdet ihr es also zu der Zeit nochmal in der Monatsvorschau dann hören. Jo, dann kommen wir bereits zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und wir haben einmal Licorice Recoil. Da gab es schon einmal die News, dass ein neuer Anime dazu sich, ein neues Animationsprojekt dazu sich in Produktion befand, beziehungsweise befindet. Jetzt haben wir Updates dazu, was es denn ist. Es sind 6 Kurzfilme, die von dem Team, was auch die Serie gemacht hat, gemacht werden, wobei jede Episode ein anderer Regisseur oder Regisseurin die Episode übernehmen soll und die Kurzfilme sollen sich auf das Alltagsleben der Hauptfiguren konzentrieren. Also es ist ein kleines Slice of Life Spin-off zu Licorice Recoil.
Auch nett, nur ist halt nicht wirklich so bekannt, wie lange diese Kurzfilme gehen. Das kann alles von 3 bis 4 Minuten bis zu einer halben Episode, bis zu einer ganzen Episode sein, ne?
Ja. Oft hat man auf Blu-rays zum Beispiel so Kurzfilme zu ein paar Anime, also so Kurzfilm-Episoden, die so dann 3 Minuten oder sowas gehen. Das könnte es genauso sein. Also da wissen wir jetzt noch nicht allzu viel drüber.
Lassen wir uns überraschen. Das ist auf jeden Fall spaßig, dass wir wieder die Mädels kriegen von Licorice Recoil.
Oh ja. Dann auf der San Diego Comic-Con hat Viz Media ein Panel gehabt, wo sie unter anderem bekannt gegeben haben, dass eine ihrer Lizenzen Rooster Fighter einen Anime bekommen wird. Chicken of the North Star.
Da freue ich mich sowas von drauf. Das Ding nimmt so die Macho Fiktionswelt so richtig auf, zieht es durch den Kakao, nimmt es auf die Schulter. Das ist wunderbar. Das ist, ich finde es teilweise in dem Manga schon geschmacklos, wie arg der das total verarscht. Ich bin mal gespannt, wie es der Anime dann macht, ob der ein bisschen entschärft wird, weil der Manga ist ziemlich heftig, dämlich.
Okay, okay. Ja. Es gibt bereits einen ersten Trailer, geht 2 Minuten lang. Der Anime wird gemacht bei Studio Sanseken. Dementsprechend ist es ein CGI-Anime. Regie führt Daisuke Suzuki. Hat vorher schon D4DJ bei Sanseken Regie geführt. Und es sieht aber wirklich sehr gut aus, finde ich. Also ja. Es nutzt das CGI sehr zu seinem Vorteil und hat halt sehr, sehr abgefahrene Shots drin. Und die Charaktermodelle sind sehr hyperstilisiert.
Ja, es sieht so gut aus. Es sieht aus wie gezeichnet in so vielen Bildern. Ne? Es ist schwer, das als Computergrafik manchmal zu entdecken. Also es ist geil. Sanseken kann das halt, ne?
Ja, also da freue ich mich auch drauf. Bin mal gespannt, was das sehen kann. Wir haben noch kein Startdatum oder sowas, aber wenn wir halt jetzt den Trailer schon haben, denke ich mal, wird es auch nicht zu weit sein. Dann ist bekannt gegeben worden, dass A Couple of Cuckoos eine zweite Staffel bekommen soll, die 2025 rauskommt. Es gab ja bereits eine erste Staffel, ich glaube, das war sogar 2-Kur, wenn ich mich recht erinnere, also mit 24 Episoden, die 2022 gekommen ist. Und war halt so eine Rom-Com, wo es halt darum ging, dass 2 Kinder bei ihrer Geburt verwechselt worden sind. Jetzt im Teenie-Alter stellen die Eltern das fest und arrangieren ein Treffen untereinander und legen im Prinzip schon fest, irgendwie, dass ihre beiden Kinder, die sie bei Geburt verwechselt haben, sich halt jetzt heiraten sollen.
Ja, ja, ja. Der glückliche Zufall hat uns zusammengebracht.
Das soll, wie gesagt, eine zweite Staffel bekommen. Nächstes Jahr kommt die dann raus. Aber großartige Infos, ob es jetzt das gleiche Team oder sonst irgendwie was ist oder irgendwas haben wir dazu noch nicht bekommen.
Jo.
Dann, was auch noch zurückkommt, ist Cute High Earth Defense Club. Das ist, das kommt jetzt zum 10-jährigen Jubiläum, soll ein neuer Kinofilm rauskommen im Winter 2025. 2015 kam die erste Staffel und das ist im Prinzip so eine Art, so parodistisches Magical Girl Anime halt mit Magical Boys, die auf homoerotische Art und Weise die Welt retten.
Yo, also, wenn das irgendwann mal über mein Radar geflitscht ist, dann habe ich es komplett vergessen. Auf den ersten Blick hatte ich gedacht, ist schon wieder eine Idol-Gruppe, aber nee, ist ja nicht unbedingt. Obwohl, es sind eine ganze Menge von diesen Stereotypen und Optiken von so einer Idol-Gruppe benutzen. Ne?
Ja, schon. Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch nicht groß gesehen. Ich weiß ein paar Leute, halt gerade ein paar queere Leute, die die Serie irgendwie sehr mögen. Aber ich kann da selber nichts zu sagen.
Okay.
Dann, es ist soweit. Hatsune Miku ist schon seit Ewigkeiten allen Menschen da draußen ein Begriff.
Ja.
Und immer stellt sich die Frage, aus welchem Anime ist Hatsune Miku? Jetzt haben wir die Antwort. Denn jetzt kriegt sie endlich ihren eigenen Anime.
Meine Güte.
Ja, es soll ein Kinofilm rauskommen Anfang nächsten Jahres, im Januar, am 17. Januar 2025, gemacht bei PA Works und ist eine Adaption von dem aktuellen Mobile Game Project Sekai, Colorful Stage, was halt ein Rhythm-Game mit einem Haufen Hatsune Miku-Liedern und beziehungsweise auch anderen Vocaloids ist. Und das, wie gesagt, bekommt einen Film von PA Works. Es gibt einen ersten kurzen 30-sekündigen Teaser, in dem wir auch Hatsune Miku in ihrer digitalen Art sprechen hören. Und interessante Angelegenheit auf jeden Fall. Dieses Spiel hat noch irgendwie eine Original Story. Das ist auch das, was die der Film dann verfilmen soll, also wo es noch irgendwie um vier verschiedene Bands geht, die ja irgendwie versuchen, also Hatsune Miku will irgendwie versuchen, dass ihre Stimme die ganze Welt erreicht und diese vier Bands helfen mir dabei irgendwie aus. Und so genau kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Ich kenne ein paar Leute, die das Spiel halt spielen. Ich habe diese Charakterdesigns, die alle im Trailer auch vorkommen, alle schon mal auf jeden Fall gesehen. Das sind halt so ein Haufen Original-Figuren, die halt für das Spiel gemacht worden sind. Aber die ganzen anderen Vocaloid-Figuren kommen da halt auch noch irgendwie drin vor, also wie die beiden Kagamines und sowas. So genau kann ich die Story jetzt auch nicht zusammenfassen, aber es ist ein interessantes Gerät, dass wir das jetzt mal bekommen, nach all der Zeit, wo wir Hatsune Miku auch schon in ein paar Anime mal gesehen haben oder so. In Dropkick on My Devil hatte sie einen kleinen Gastauftritt zum Beispiel gehabt.
Ja, ja.
Dieses Mekaku City Actors ist ja so eine halbe Adaption irgendwie von einer Vocaloid Doujinshin oder sowas. Was Chef da mal gemacht hat. Und aber ja, wir hatten in all der Zeit keinen tatsächlichen Anime, wo es um sie geht, wo sie die Hauptfigur ist, und jetzt haben wir das.
Ja, das Ding ist ja schon ziemlich alt, ne? Diese Vocaloid-Software haben irgendwie in der Mitte der 2000er sind die rausgekommen, und Hatsune Miku ist dann 2007 rausgekommen. Und ich kann mich noch erinnern, wie extrem schnell die steil gegangen ist, dass sie schon gigantische Konzerte und all möglichen Zeugs hatte, schon 2009, 2010. Dass sie innerhalb von 2 Jahren schon das alles übernommen hat. Ja, also definitiv, es wird Zeit. Nur, ich bin mir noch nicht so ganz sicher bei diesem Anime und dem Trailer über das Charakterdesign. Also diese Version von Hatsune Miku kannst du nicht sofort wiedererkennen. Klar, es ist die Haarfarbe und die zwei Zöpfe, aber trotzdem, es sieht irgendwie nicht so original aus, wie ich die Miku halt kenne, von was weiß ich, wie viel Zeugs.
Ja, das ist halt nicht das Charakterdesign von ganz, ganz früher irgendwie, sondern halt hier mit so einer großen Jacke noch irgendwie an. Keine Ahnung, ich finde das okay, ich mag das auch. Was mich da halt mal so interessieren würde bei diesem Film ist, so, ich glaube, das ist an sich ein Film, den du ja theoretisch nie im Leben irgendwie synchronisieren kannst in andere Sprachen.
Außer natürlich, du bastelst einen Vocaloid auf Hatsune Miku, der halt Englisch und Deutsch oder sowas spricht.
Ja, aber wäre Sega dann damit okay? Ist dann auch wieder die Frage. Also, das ist auch eine interessante Angelegenheit. Ich glaube, das ist ein Film, so wie, wenn du den lizenzieren und eine Synchro zu machen willst, wie würdest du das angehen? Lässt du Hatsune Miku einfach auf Japanisch und untertitelst sie dann und alle anderen sprechen halt Deutsch oder Englisch oder was auch immer? Oder synchronisierst du die dann mit einem tatsächlichen Synchronsprecher, aber das ganze digitale Ding von ihr geht komplett flöten?
Ich meine, du könntest das Gesprochene von einem Synchronsprecher so bearbeiten, dass er sich ähnlich wie Hatsune Miku anhört. Da geht natürlich das Flöten, das Mechanische, weißt du, dieses nicht so ganz Menschliche von der Betonung. Aber bin ich mal gespannt, das ist wirklich eine Frage.
Fragen über Fragen. Aber erstmal muss das Ding halt in Japan rauskommen, das passiert, wie gesagt, im Januar nächsten Jahres. Dann, was haben wir noch Schönes? Wir haben noch ein paar weitere Neuankündigungen. Unter anderem Love by Her Sister's Former Fiancé ist eine Light Novel-Reihe, die ein TV-Anime 2025 bekommen soll. Ist jetzt nur gegreenlightet worden, das heißt, Main-Fuss haben wir dazu nicht. In der Light Novel ist das Ganze eine sehr Cinderella-eske Situation, oder zumindest daran erinnernd. Wir haben eine Protagonistin, die ist halt wird so ein bisschen schäbig behandelt von ihrer Familie und ist die Tochter vom Baron und nur die älteste von den beiden Schwestern wird halt super toll behandelt und sieht super hübsch und schick aus und trägt immer die besten Klamotten. Und es gibt den Grafen, der sich in die Protagonistin Marie, die schlecht behandelt wird, verliebt und durch ein Missverständnis aber irgendwie dann seine Liebe der Schwester Anastasia gesteht.
Ja. Ja, okay. Romanze, Drama. Definitiv so Josse-Kram. Ja. Fein. Ja, okay, aber wissen wir halt noch nicht so viel davon.
Ja. auch noch nicht viel wissen wir über The White Mage, who was banished from the Heroes Party, is picked up by an S-Rank Adventurer. This White Mage is too out of the ordinary. ist eine Light Novel-Reihe. Ich hab zwar im Titel erraten können, dass einen Anime bekommen soll. Und um was es geht, steht halt im Titel.
Jetzt gehe ich schon zurück in die alten Nintendo-Zeiten. Ne? Der weiße Magier ist eine Klasse aus dem Original Fantasy-Teilen. Ja, also was zum, also okay, von mir aus. Haut rein.
Ja, da wissen wir, wie gesagt, auch noch nicht viel, ist jetzt auch noch gegreenlightet worden, aber ja, wir haben einen weiteren Helden, der von seiner Party verstoßen worden ist und sich dann halt irgendwie herausstellt, dass er doch irgendwie was ganz Besonderes ist.
Na, ist grassiert, das ist eine richtige Epidemie.
dann hat Studio Nuts, beziehungsweise Kadokawa, bekannt gegeben, dass Studio Nuts an einem neuen Original-Anime arbeitet, der auch bereits im Oktober rauskommen soll, also im Oktober im japanischen Fernsehen starten soll, und zwar Negative Positive Angler, was ein seltsamer Titel ist.
Ja.
Aber ja, es geht um einen Studenten, der hat aus irgendeinem Grund einen Haufen Schulden, und dann erzählt ihm sein Doktor auch noch, dass er nur noch 2 Jahre zu leben hat und ist halt jetzt depressiv wie sonst was und wird eines Tages aus seinem Haus gejagt von einem Schuldeneinsammler und landet dabei halt irgendwie im Meer und wird aufgefischt von einer Anglerin. Und dann werden die beiden zu Angelbuddies.
Yo, also die Idee, dass man ein Anime übers Angeln hat, ist auch schon ziemlich cool, ne? Aber die Machart davon ist recht interessant. Wenn man im Trailer sieht, wie viel reales Filmmaterial die benutzen, das sie dann noch ein bisschen bearbeiten, ich weiß nicht, ob es gut aussieht, aber es sieht nicht schlecht aus. Es ist auf jeden Fall interessant.
Ja, ich finde auch, es sieht auf jeden Fall eigen aus, auch wie die Fische dann aussehen, wenn die so rausgezogen werden. Ich bin mir teilweise wirklich nicht sicher, also es gibt irgendwie bei Sekunde 30 gibt es so einen Fisch, der sieht wirklich real aus, so als wäre der real abgefilmt. Der sieht gar nicht so typisch CGI aus, weil es gibt noch andere Fische, die dann deutlich digitaler aussehen in diesem Teaser.
Ja, es ist eine wilde Mischung, ne?
Ja. Bin ich durchaus mal gespannt. Ich mag generell, was Studio Nuts macht. Das ist auch hier wieder das Team, was bei Nuts auch schon bereits die beiden Fuli-Kuli-Serien gemacht hat. Also Fuli-Kuli Alternative und was war das andere, was Nuts gemacht hat? Alternative und Showgaze. Und Saga of Tanya the Evil.
Jo.
Ja. Wie gesagt, im Oktober soll es bereits anlaufen. Hab ich definitiv Bock drauf. Und zu guter Letzt ist auf der Comic-Con über das Viz-Panel auch noch bekannt gegeben worden, dass es einen Crossover-Manga geben wird zwischen Ultraman und Spider-Man.
Okay. Das war nicht auf meiner Bingo-Karte. Das kann ich jetzt schon sagen.
Wir hatten ja erst letzte Woche Teenage Mutant Ninja Turtles und Naruto. Jetzt haben wir noch Ultraman und Spider-Man, und in Ultraman Along Came a Spider-Man.
Ja.
Wird gezeichnet von dem Mangaka, der auch die Manga-Adaption zu Sword Art Online Alicization und Hollow Realization gezeichnet hat.
Also ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob das funktioniert in meinem Kopf, weil Ultraman habe ich immer eingeordnet in diese super Riesenmonster-Kategorie, ne?
Ja.
Und was macht dann der Spider-Man? Kannst du Spider-Man genauso gut gegen King Kong kämpfen lassen? Es ist
also die Story, wissen wir schon ungefähr, ist irgendwie, die Avengers kämpfen gerade gegen Dr. Doom. Wissen wir jetzt auch, wie der aussieht.
Jo.
Und auf der In der Beschreibung von Tsuburaya heißt es, on Marvel Earth, Spider-Man joins forces with the Avengers. Und ich frage mich, on Marvel Earth, welche von den vielen? auf jeden Fall, Spider-Man kämpft gerade mit den Avengers gegen Dr. Doom in New York und irgendwie Kram passiert. Und Spider-Man und Dr. Doom werden durch ein interdimensionales landen in einem interdimensionalen Zug. Und der führt sie in das Ultraman-Universum, wo Ultraman halt gegen einen Kaiju kämpft und Dr. Doom sieht das so und denkt sich so, geil, ich will die Superkräfte von Ultraman haben.
Ja, okay, also der Isekai-Transporter, den wollten sie nicht, der ist zu brutal, also haben sie den Isekai Galaxy Express engagiert.
Ne? Ja, wobei okay. In Marvel ist das ja mit den ganzen Multiversen und was weiß ich, ist ja sowieso nicht so. Das passiert ja öfter, dass sie da mal irgendwie hin und her reisen oder so zwischen Universen. Also, die sind das ja gewohnt.
Fast lustige Sache auf jeden Fall.
Ja, das soll bereits am 13. August starten und wird auch simultan über in Englisch und Japanisch über Viz Media rauskommen. Ich weiß nicht, ob man das dann auch irgendwie aus Deutschland heraus ansteuern kann auf der Webseite von Viz Media oder so. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können, weil es ist noch nicht der 13. August. Ja. Es wäre natürlich eine schöne Sache. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da wahrscheinlich wegen Lizenzen oder sowas wenn man dann ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre warten muss, bis das hier irgendwie über Panini rauskommt.
Ach ja, man kann es ja mal ausprobieren, wenn es soweit ist.
Ja. Dann haben wir ein paar Updates. Und zwar ganz kurzfristig hat Netflix jetzt uns noch das Startdatum für die zweite Staffel von Kengan oder die zweite Hälfte der zweiten Staffel von Kengan Ashura gegeben in einem neuen Trailer. Am 15. August ist es schon soweit, also noch 2 Wochen. Dann geht der brutale Schläger- und Treterei in die nächste Runde. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die letzte ist.
Ja. Ich habe auch die zweite Hälfte noch nicht angefangen. Also, weil ich auf die zweite Hälfte der zweiten Hälfte warten wollte.
Ja. Deswegen habe ich es auch noch nicht geguckt. Und ich bin definitiv gespannt.
Yes.
Dann hat Takara Tomy angekündigt, dass es was Neues zu Zoids geben wird. Darüber hatten wir schon mal in der Vergangenheit gesprochen, dass sie angekündigt haben, dass es was zum 40-jährigen Jubiläum des Franchises geben wird, was ja 1982 bzw. 83 zuerst rausgekommen ist. Jetzt ist das 25-jährige Jubiläum von einer der Anime-Serien, und zwar von Zoids Chaotic Century, was 1999 rausgekommen ist. Und da hat Takara Tomy jetzt angekündigt, dass es was zu diesem 25. Jubiläum im August geben wird. Wir wissen allerdings noch nicht, was.
So viele Spielzeugkampfroboter. Nee.
Ja.
Diesmal sind Saurier, ne? Die Zoids sind doch alle Saurier, ne?
Ich glaube, das sind Saurier, ja.
Ja, ja.
Ich habe
ja
das ehrlich gesagt nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch bei uns lief.
Kann ich mich nicht erinnern.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne halt sowas wie Beyblade, sowas wie Bakugan. Ich habe keine Ahnung, ob Zoids bei uns lief.
Das ist also Spielzeug definitiv zu bekommen. Ja, logisch, ne? Aber sonst, keine Ahnung.
Dann haben wir endlich einen ersten Trailer zu Orb, On the Movements of the Earth, beziehungsweise bei uns heißt der Manga ja Ketzer, tödliches Wissen über die Bewegungen der Erde. Was ja bei Studio Madhouse gemacht wird. Der Manga hat auch bereits Awards in der Vergangenheit gewonnen. Zum Beispiel den Tezuka Osamu Kulturpreis. Und wir kriegen erste Einblicke über die Reise eines jungen Polen, der halt entdeckt, dass die Erde rund ist. Und daraufhin von der Kirche gesucht wird oder beziehungsweise ich weiß gar nicht so, ich kenne die Story jetzt noch nicht so gar nicht, ich weiß nicht, ob er aktiv gesucht wird schon bereits von Anfang an oder ob er es irgendwie erstmal versucht zu verheimlichen sowas, ne? Wir sehen auf jeden Fall, beziehungsweise auch unser Protagonist sieht, wie Ketzer behandelt werden und zwar auf dem Scheiterhaufen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von diesem Trailer ehrlich gesagt halten soll, was primär am Design des Protagonisten liegt, weil es doch sehr anders, also Was heißt sehr anders? Es wirkt anders als das Design vom Manga. Es sieht nicht unbedingt sehr anders aus, aber irgendwas am Gesicht, es ist halt auf jeden Fall flacher gezeichnet. Und irgendwas stört mich dann dadurch da dran. Also,
es erinnert mich ein kleines bisschen von der Optik an Vinland Saga, an die Anime-Umsetzung davon. Ne?
Ja, das auch auf jeden Fall.
Obwohl Vinland Saga, da muss ich sagen, da hat es besser geschafft, die Designs des Mangas umzusetzen dann in Anime. Auch wenn sie doch anders wirken in Farbe und Animation. Ne?
Ja. Ja, nichtsdestotrotz bin ich da definitiv mal gespannt. Das ist ja halt eine Story, die wir so in Anime nicht unbedingt oft bekommen.
Ja.
Und im Oktober soll es bereits losgehen. Da ist dann die TV-Premiere im japanischen Fernsehen.
Oh, da freue ich mich drauf. Hoffentlich wird's gut.
Ja, das hoffe ich doch auch. Dann gibt's wieder einen neuen Trailer zu Gundam Requiem for Vengeance, der uns jetzt auch das Startdatum verrät. Am 17. Oktober soll der Unreal Engine 5 Anime auf Netflix erscheinen. Und auch angekündigt worden ist da gleichzeitig eine Fortnite-Collab, wo man Skins irgendwie oder so, oder die Modelle oder so. Ich meine, es ist ja beides dann in Unreal Engine 5, das lässt sich dann einfach in Fortnite einfügen.
Jo.
Da können wir dann als Seon oder so irgendwie Massenmord halt in Fortnite begehen.
Ach jo.
Ach schön. Ich bin nach wie vor sehr gespannt auf die Serie, auf die 6 Folgen. Am 17. Oktober ist es dann soweit.
Ja. Ich meine, es sieht gut aus, aber irgendwie sieht es auch aus, als wäre es ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Ne? Es ist zwar auf Realismus getrimmt, aber nicht auf so Hyperrealismus. Ne? Wenn du die Figuren ansiehst, dann sehen sie halt noch, da ist noch nicht so viel von der Technik, die wir heute immer benutzen, drin. Da sehen einige Computerspiele realistischer aus, von der Haut und so. Ne? Die sehen ein kleines bisschen aus wie so Plastikfiguren. Ist wahrscheinlich absichtlich. Das ist nicht so. Also ist noch ein bisschen so der Comic-Faktor mit drin.
Ja, es erinnert mich am Look von so früheren CGI-Anime, die versuchten auf so eine realistische Schiene zu gehen, wie die Starship Trooper-Dinger.
Ja, oder Spirits Within, die Final Fantasy-Film, ne? Mhm. Obwohl der schon ein bisschen altbacken heutzutage wirkt, ne?
Also der Spirits Within-Film, ich meine, dafür, dass er halt, ich glaube, nach wie vor der teuerste Animationsfilm aller Zeiten ist.
Ja.
Kann er sich heute noch einigermaßen zumindest sehen lassen.
Ja, für was von 2001? Definitiv. Ja.
Dann ist auf der Comic-Con auch noch bekannt gegeben worden, dass der Showrunner Madsen Tomlin, der Showrunner von Terminator Zero, jetzt auch der Showrunner werden wird für den Anime zu Keanu Reeves Berserker. Berserker ist ja ein Comic mitgeschrieben von Keanu Reeves. Da hatten wir vor einiger Zeit schon die Nachricht, dass es einen Anime bekommen soll. Und ja, wie gesagt, jetzt ist auf der Comic-Con noch bekannt gegeben worden, dass Madsen Tomlin diesen leiten soll, wie er es aktuell auch für Terminator Zero tut. Er ist auch der Drehbuchschreiber für The Batman, also den mit Robert Pattinson, und auch dann jetzt für den zweiten Teil, der da auch noch kommen soll. Ist also durchaus eigentlich eine gute Wahl.
Ja, also der Batman-Film, ich fand ihn eigentlich recht gut, den neuesten. Ich fand ihn eigentlich fein. Das ist nur jetzt, wir haben noch nicht Terminator Zero gesehen.
Ja, da können wir es halt noch nicht beurteilen.
Und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie das zusammenpasst, er und animierte Serien. Ne? So sehen wir mal. Das dauert ja nicht lange, bis Terminator läuft. Ende des Monats geht es ja schon los.
Genau. Ebenfalls Neues von der Comic-Con, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es halt auf der Comic-Con präsentiert wird, Dark Machine, das tolle neue NFT-Spiel von irgendwelchen halt leider sehr großen Namen mit aus der Anime- und Manga-Welt involviert, wie unter anderem Code Geass, Regisseur Goro Taniguchi. Und jetzt gab es auf der Comic-Con einen Konzept-Trailer, oder ein Pilot-Trailer, der die Anime-Adaption zeigen oder verkaufen soll. Also ich glaube, das sind halt noch keine finalen Szenen, die direkt für den Anime gedacht sind. Das Ganze ist gemacht worden bei Production Plus Age, also das Studio, was von dem Regisseur von Orbital Children gegründet worden ist, dem Regisseur von Dano Coyle, die ja jetzt auch gerade Dead Dead Demons DDD Destruction umsetzen. Und dieser halbminütige Teaser, ich finde, der sieht halt auch, ehrlich gesagt, cool aus.
Er sieht gut aus, nur eine Sache stört mich daran. Sie haben bei vielen Sachen einfach null Weichzeichner genommen und es ist überall scharfe und harte Pixel zu sehen bei den Linien.
Und aber das sieht mir auch aus wie halt gewollt. Also mir gefällt es tatsächlich.
Aber es ist halt nicht in jeder Szene. In einigen Szenen ist es dann wieder geglättet. Deswegen, trotzdem, es sieht viel besser aus, als es irgendwie
Hat überhaupt nichts zu tun.
Mit dem, was wir von den Bildern und Videos gesehen haben zu den Spielen, sieht das aus, als wäre es eine komplett andere Welt. Und ja, es hätte das nichts mehr zu tun, ey.
Ja, in dem Anime soll es dann halt irgendwie darum gehen, dass halt das Spiel Dark Machine halt ein Spiel in der Welt ist, irgendwie, und die das da halt spielen. So wie bei King's Avatar. Und Regie geführt wird der Trailer von Kazumi Terada. Hat noch nicht allzu viel jetzt vorher gemacht, kommt auch eher aus der Produktion. Also war Assistent-Regisseur zumindest bei Orbital Children und hat bei Atom The Beginning irgendwie In-Betweens mitgemacht, aber viel auch in der Produktion gesessen von Recovery of an MMO-Junkie von der dritten Staffel von Psycho Pass. Also bleibt mir halt nach wie vor die Frage, ob das tatsächlich halt was ist, was wir tatsächlich mal bekommen werden, diesen Anime. Ich habe ja nach wie vor meine Zweifel. Gerade wenn diese Blase platzt, und das ist ja eigentlich zum größten Teil schon.
Ja, ich guck mir gerade noch mal die Video von dem Spiel an. Es ist einfach peinlich, was für ein Unsinn das ist. Und es wäre jetzt der Hammer, ne? Stell dir vor, der Anime kommt tatsächlich raus und er wäre tatsächlich gut. Das ist ein komisches Gefühl, ne? Aber ja. Noch
so. Ich meine, wenn der Anime dann rauskommt, also wenn er tatsächlich rauskommen mal sollte, dieser Anime, zu dem Zeitpunkt ist das Spiel sowieso schon längst tot. Und vielleicht können wir dann guten Gewissens den Anime mögen, weil es bewirbt im Prinzip kein Spiel mehr.
Ja, mal sehen.
Ja, dann haben wir noch erste Mononoke-Film ist in den japanischen Kinos gestartet und ich sage jetzt erste, denn da haben sie jetzt angekündigt, dass das ein Dreiteiler werden wird.
Meine Fresse.
Ursprünglich hatten wir jetzt nur diesen ersten Film im Prinzip auf dem Plan, den Mononoke Karakasa, Paper Umbrella. Und der ist halt jetzt, wie gesagt, in Japan gestartet und da ist dann jetzt angekündigt worden, dass es drei Filme insgesamt werden soll, also eine Filmtrilogie. Der zweite Film soll am 14. März 2025 rauskommen und heißt halt Second Chapter Hinesumi.
Meine Güte, weißt du, eine anspruchsvolle Serie mit einem ungewöhnlichen Stil, ungewöhnlichen Erzählstil und die nicht besonders erfolgreich war. Und auf einmal sagen sie, ach, wir machen gleich eine ganz neue Filmtrilogie dazu.
Ja, finde ich auch einen interessanten Move.
Ja, aber ja, das ist schon genial. Ich mag das, weil das zeigt irgendwie eine gewisse Risikobereitschaft, ne?
Das schon, ja.
Ja.
Müssen wir halt hoffen, dass es irgendwie Geld einspielt. Ich meine, keine Frage, dass das wahrscheinlich bei KritikerInnen gut ankommen wird. Der Film hat jetzt auch schon auf dem Filmfestival den Satoshi Kon Award für Animationen gewonnen. Und ich denke mal schon, weil es ja auch das gleiche Team ist wie die Serie, dass das hohe Qualitäten haben wird.
Ja.
Das halt irgendwie bei einem breiteren Publikum halt ankommt, ist halt eine andere Frage.
Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
Ja. Und dann haben wir noch Neues zu Toilet Bound Hanako-kun. Und zwar die zweite Staffel haben wir den ersten Trailer für, soll am Januar 2025 starten. Und die zweite Staffel von dem Spin-off Afterschool Hanako-kun, was ja so 4 Episoden mal gewesen sind, die letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen sind. Da gibt's ja, da kommt jetzt demnächst auch noch eine zweite Staffel, die soll am 7. Oktober starten mit nochmal 4 Episoden.
Oh, okay. An dem lässt sich anscheinend auch noch einiges rausholen aus dem Zeugs.
Anscheinend. Ich habe damals die erste Staffel gesehen. Ich fand die okay. Es ist halt visuell, ist es halt interessant, weil wie oft das Studio Lerche oft macht, hat es einen sehr eigenen visuellen Stil. Hier halt sehr so mit ganz, ganz dicken Outlines gezeichnet, fast so ein bisschen comichaft.
Ja.
Ich finde, das wirkt jetzt in dem Trailer für die zweite Staffel auch noch mal etwas farbenstärker, also noch mal kontrastreicher auch als in der ersten Staffel schon. Und aber inhaltlich mochte ich das halt nicht so sehr. Und aber ich weiß, dass es halt einige Leute gibt, die irgendwie diese ja Geistergeschichten irgendwie mit so einem ernsten Ton oder so einen halbwegs ernsten Ton erzählten mögen. So ein bisschen was, was halt in die Richtung von Natsume's Book of Friends geht, mit einem bisschen mehr vulgären Humor.
Ja, ich funktioniert auch in Japan immer wieder gut, die ganzen Geister- und Yokai-Geschichten. Da hat sich alles eigentlich, also ich kann mich kaum an etwas erinnern, das dann komplett eine Versager war.
Ja, also wer davon Fan war und auf die richtige zweite Staffel gewartet hat, die kann er dann Anfang nächsten Jahres sehen.
Okay.
Ja. Dann haben wir noch 2 Nachrichten abseits vom Rest und wir haben leider wieder einen Todesfall von einer Synchronsprecherin, die auch schon im Prinzip seit Anfang an von der Geschichte des Anime, wie wir ihn heute kennen, dabei ist. Und zwar Keiko Yamamoto ist im Alter von 83 gestorben. Ihre ersten Credits gehen zurück bis ins Jahr 1966, wo sie zum Beispiel einen der Fünflinge gesprochen hat in der ersten Anime-Serie zu Osomatsu-kun. Hat ganz, ganz viele Nebenrollen dann gesprochen in der ersten Anime-Adaption von Gegege no Kitaro. Und hat auch zuletzt noch in der aktuellen Kontinuität von Kitaro, in der Kontinuität davor noch irgendwie seit den 90ern, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, die Rolle hat sie sogar auch schon im Original gesprochen von der Sandhexe. Die anscheinend auch irgendwie in vielen, vielen Kitaro-Anime irgendwie drin vorkommt. Die hat sie noch bis 2008 gesprochen und auch bis 2015 war sie auch noch in Chibi Maruko-chan in einer Nebenrolle mit dabei. Ja.
War das bis 2015? Ich hatte gedacht, die wären noch länger dabei. Das war bis Ende letzten Jahres.
Ah, okay.
Wow, ja. Also hat die auch im Endeffekt bis zuletzt, war die als Stimme bekannt.
Ja, ja. Ja, sowas auch schade, aber Wahnsinn wirklich bei solchen Leuten, die halt von Anfang an dabei gewesen sind und das bis zum Schluss halt mitgemacht haben, ne?
Ja. Jetzt ist es Zeit für die nächste Generation. Obwohl, das kann man andauernd sagen, ne? Weil es haben ja immer wieder Leute angefangen, in dem Anime-Geschäft zu arbeiten. Jedes Jahr. Weil seitdem es losgegangen ist, war es ein Erfolg. Auch wenn es erst im Kleinen angefangen hat, es ging immer los hier. Hat viele Karrieren losgetreten.
Und dann haben wir noch ein Update zu der Geschichte rund um die Mangaka von die Tagebücher einer Apothekerin, also die Manga-Adaption zeichnet davon. Die hat ja so ein bisschen hier Steuergelder unterschlagen. Im Wert von, wie viel waren es, 47 Millionen Yen innerhalb von 2 Jahren. Beziehungsweise, die ursprüngliche Anzeige war wegen 260 Millionen Yen und diese 47 Millionen Yen spezifisch waren im Zeitraum von 2019 bis 2021. Und da gibt es jetzt ein Urteil, es ist ein Urteil gesprochen worden. 10 Monate im Gefängnis auf 3 Jahre Bewährung mit einer Geldstrafe von 11 Millionen Yen. Ja, also außer, dass er halt jetzt noch ein bisschen Geld ausgeben muss, aber hat ja genug auf Seite gelegt.
Ja. Alles auf Bewährung, muss nicht ins Gefängnis, kann weiterarbeiten.
Genau. Kann weiterarbeiten und auch das hat Square Enix bereits sich dazu geäußert und halt gesagt, dass die Manga-Adaption jetzt nicht gecancelt wird und dass die Mangaka auch nicht rausgeworfen wird, sondern die darf halt weiterarbeiten. Und ich meine, in so einem Fall ist mir das auch ehrlich gesagt ziemlich egal, weil es ging nur um Geld und Geld sollte es sowieso nicht geben. Also, ja, also wenn es halt jetzt sowas ist, wie, keine Ahnung, ne, hier, ne, der Rurouni Kenshin Mangaka oder sowas, ist es halt nochmal was ganz, ganz anderes. Aber hier in dem Fall soll es halt also weitermachen.
Man soll es auch nicht ignorieren, weil Steuergeld hinterziehen schadet halt der Gesellschaft, weil Steuergeld wird für die Gesellschaft benutzt, egal in welchem Land, ne? Okay. Ja, aber es ist auch, wir müssen auch dran denken, das ist die Manga-Zeichnerin, ne? Das ist nicht die Originalautorin, das ist eine Light Novel im Original, diese Serie. Ja, darf man nicht vergessen.
So viel dazu. Jetzt geht's zur Monatsvorschau. Und wir fangen an mit Anime. Am 1. August ist schon einer rausgekommen, also gestern. Und zwar Digimon Adventure O2 The Beginning by KSM Anime. Die Kinder aus Digimon Adventure O2, also aus der 2. Serie, sind mittlerweile erwachsen und vereinen ihre Kräfte für ein letztes Abenteuer. Jo. Ich frage mich, warum es dann The Beginning eigentlich heißt, aber weil bisher ist jetzt auch nicht nochmal angekündigt worden, dass es weitergehen würde oder so, also dass da noch mehr kommen würde dazu.
Filmtitel, wo ist da schon der Sinn?
Am 2. August haben wir Crunchyroll einmal mit Vinland Saga Staffel 2. Thorfinns Geschichte geht in die zweite Runde und wird dieses Mal etwas besinnlicher jetzt in seiner Arbeit als Sklaverei.
Ja.
In der Sklaverei.
Ein dicker Brocken, anspruchsvoll und sehr gut gemacht.
Ebenfalls bei Crunchyroll haben wir Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, wo ich ehrlich gesagt erstaunt bin, dass wir das bisher noch nicht hatten als Disc.
Mhm.
Ein absoluter Loser eines Erwachsenen stirbt einen einsamen Tod und wird in einer Fantasy-Welt wiedergeboren, wo er super gut im Lernen von allem ist, inklusive Magie.
Ja. Aber warte mal, auch die allererste war nicht 2-Kur, oder? Das war nur eine.
Doch, ich glaube, die erste Staffel war auch schon 2-Kur, halt auch mit irgendwie einem halben oder einem Dreivierteljahr Pause oder so dazwischen damals.
Okay, also hauen die jetzt dann diese, was weiß ich, 24 Episoden oder so raus jetzt. Okay.
Ja. Nice. Dann am 16.08. Tokyo Revengers bei Crunchyroll. Erstaunt mich ebenfalls, dass wir das bisher noch nicht auf Disc hatten. Als seine Ex bei einem Bandenangriff stirbt, landet er in der Vergangenheit während seiner Schulzeit, als er in jener Gang war, die zu den Mördern seiner Ex werden würden.
Man kennt's. Oder, naja, ich hoffe, man kennt's.
Man kennt's, ja, passiert mir ständig. Ebenfalls am 16.08. bei Peppermint Anime, aber The Eminence in Shadow Staffel 2, der Edgelord Batman, geht in die zweite Runde.
Ja, meine Güte, da habe ich letztens erst wieder ein paar Ausschnitte davon gesehen und das ist so ein Unsinn. Ich muss es mir irgendwann angucken, es ist köstlich.
Und am 23.08. haben wir bei Anime und Publishing Gushing Over Magical Girls. Eine lesbische Mittelschülerin entdeckt ihre Kings übers Bösewicht für Magical Girls sein.
Ja, die große Edgy-Serie, ne, der letzten Zeit.
Oh ja, ich find's bei sowas halt schade, weil ich ehrlich gesagt mit sowas überhaupt keine Probleme hätte, wenn es irgendwie Figuren wären, die halt ein bisschen älter wären und nicht Mittelschüler, also 13, 14.
Ja. Es ist, wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht erkannt, weil die sehen aus wie jede anderes Anime-Mädel auch, ne? Also.
Dann die Manga-Monatsvorschau. Da hat Manga-Kult bereits am 1. August rausgehauen, und zwar einmal Coffee Moon. Pietas 16. Geburtstag ist geplagt von einer Reihe unglücklicher Ereignisse, und das Schlimmste ist, dass sie diese immer und immer wieder erleben muss, da sich allertäglich grüßt das Murmeltier, der Tag stets wiederholt. Bis sie schon über 3 Jahre in der Schleife feststeckt und plötzlich einer ihrer Freundinnen ebenfalls realisiert, dass sie in einer Zeitschleife festhängt.
Es verbreitet sich.
Ja, finde ich tatsächlich sehr interessant. Habe ich auch dann gemerkt, dass ich das schon längst auf meiner To-Read-Liste habe. Also irgendwann bin ich da schon mal drüber gestolpert und hab mir gedacht, das klingt interessant. Und jetzt kommt's in Deutschland raus.
Okay.
Dann bei Manga Kult ebenfalls die Manga-Adaption zu Darling in the Franxx. Die Manga-Adaption des Original-Anime von Cloverworks und Trigger vom Zeichner von To Love Ru über entsexualisiert aufgezogene Kinder, die zu Mecha-Piloten werden.
Jo.
Hier finde ich es halt ein bisschen schade bei dieser Manga-Adaption. Ich habe mir da jetzt nicht zu viel zu durchgelesen oder so. Ich habe halt mal am Anfang, als es auch so mit zum Anime halt rausgekommen ist, hatte ich kurz reingelesen. Und der zeigt halt im Gegensatz zum Anime, zeigt er halt auch Nacktheit tatsächlich. Also entblößte Brüste. Der Anime hat ja schon Fanservice, ne? Ja. Weil der Anime das halt auch natürlich nutzt zu einem gewissen Grad, weil in der Story das natürlich so ein gewisser Punkt ist, dass die Art und Weise, wie diese Kinder aufgezogen werden, also dass sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr oder so nicht mal wissen, was Sex ist oder irgendwie sowas, und dann trotzdem halt in solchen Mechas sitzen, die sie im Prinzip die 2 Piloten im Doggy-Style haben, dass das Ganze halt so ein Kontrast sein soll. Und hier finde ich es halt schade, dass einige Szenen da ein bisschen respektlos behandelt werden. Also ich habe nur diese Szene gesehen, wo die lesbische Mädel vom Protagonistenteam der Blauhaarigen ihre Liebe gesteht, und im Anime passiert das ja, da sitzen die beide in ihrem Zimmer auf dem Bett und es ist ganz dramatisch und alles. Und im Manga passiert das, während die baden und halt nackt sind und ist halt unnötig.
Ach jo. Aber naja, bei dem Autor, bei dem Zeichner kann man erwarten, dass es zumindest halbwegs ordentlich aussieht. Also ich gucke mal gerade in die Bilder rein, und es wird dem Original zumindest gerecht in der Zeichenqualität, ne? Jetzt ist nur die Frage, ob man die Abänderungen dann für gut hält oder schlecht.
Es hat auch, glaube ich, ein anderes Ende, soweit ich weiß, der Manga.
Oh, okay.
Und ebenfalls noch bei Manga Kult beziehungsweise bei ihrem koreanischen Label Manwa Kult, Unintentional Love Story. Büroangestellte zieht nach Drama am Arbeitsplatz an die Küste, wo er sich in einen unaufgeregten Töpfer verliebt.
Unaufgeregt.
Wir haben übrigens heute sehr viel Boys Love. Also wirklich, wir haben ja teilweise schon oft, ne, es ist ja jetzt hier nichts, also Boys Love verkauft sich aber uns gut, aber ich habe das Gefühl, heute in der Monatsvorschau ist es noch häufiger als sonst.
Alles andere als unaufgeregt.
Dann am 2.8. haben wir Neustarts bei Crunchyroll. Einmal der Vertraute des Hexers. Der Aufpasser einer nicht ganz so legal agierenden Speditionsfirma wird von seinem Nachbarn, der ein Hexer ist, reanimiert, als jener eine Kugel für den Hexer fängt. Das Ganze ist auch Boys Love.
Okay, so ein bisschen 3x3 Augen mäßig, ne? Wo sie auch ihren Beschützer am Anfang wiederbeleben. Er ist ja ihr Zombie-Bodyguard.
Ja. Und dann noch Gukurakugai. 2 wilde Jungs gehen stylisch auf Monsterjagd. Anders kann ich das noch nicht beschreiben. Das Cover sieht, also man sieht, die beiden Hauptfiguren haben, ja,
Attitüde.
Eine wilde Aura an sich. Ja. Und das sind halt Monsterjäger.
Alles klar.
Dann am 6.8. Seventh Time Loop. The Villainous Enjoys a Carefree Life Married to a Worst Enemy bei Dokiko. Ist auch dieses Jahr, ich glaube, das war dieses Jahr, eine Anime-Adaption rausgekommen. Und Dokiko bringt, ist es dieses Jahr noch, oder ich glaube nächstes Jahr, die Light Novel-Adaption, das Light Novel-Original auch noch dazu raus. Jetzt ist es die Manga-Adaption, die sie hier veröffentlichen. Es geht halt darum, jedes Mal, wenn sie stirbt, kehrt sie an den Zeitpunkt zurück, als ihre Verlobung aufgelöst wurde. Beim 7. Mal will sie ihrem Schicksal endlich entkommen und aufs Land fliehen, bis der Ritter, der sie zuletzt erschlagen hat, ihr plötzlich einen Heiratsantrag macht.
Da ist ja wieder die Zeitschleife und die Otome-Fantasy.
Ja. Ebenfalls am 6.8. haben wir Neustarts bei Egmont, und zwar einmal Delivery Lover. Junger Mann kommt nicht gut auf seine gescheiterte Beziehung klar, bestellt einen Delivery Lover und hat dabei versehentlich statt einer Frau einen Mann bestellt.
Okay.
Dann, Herr Unsichtbar und seine zukünftige Frau. Romanze zwischen einem unsichtbaren Detektiv in einer Welt voller Yokai und seiner blinden Kollegin. Finde ich, klingt absolut putzig, ehrlich gesagt. Also das möchte ich tatsächlich lesen. Das klingt absolut putzig.
Ja, also, das ist natürlich die Frage, wie das dann handwerklich gemacht ist, aber die Idee ist schon mal, kriegt Bonuspunkte in Massen.
dann Susume, die Manga-Adaption von Shinkais letztem Kassenschlager über riesige Würmer, die Erdbeben auslösen.
Jo.
Dann haben wir noch Tengu and Exorcist. Da steht schon fast alles im Namen, denn es ist ein Boys Love zwischen einem Exorzisten und einem Tengu. Also einem Geisterwesen.
Ja, wo der Tengu ist nichts, was man exorzieren, also was man austreiben muss. Das ist eher so eine Art von Krieger, Halbgott oder Gottheit, ne? So, ja, okay, von mir aus.
Irgendwas haben die sich dabei schon gedacht. Jo. Dann, Neustarts von Tokyo Pop am 14.8. einmal Black Marriage. Protagonistin ist Highschool-Schülerin, deren Eltern gestorben sind und sie deren Waisenhaus geerbt hat. Jetzt kann sie im Prinzip, jetzt hat sie ihr eigenes Waisenhaus, im Prinzip so für sich selbst, so sie als Waisene. was von einem jungen Mann gekauft wird, der stehen lässt, wenn sie ihn heiratet.
Jo.
Ja. Also ehrlich gesagt, ich meine, wir haben das oft in solchen Shoujo-Romanzen auch teilweise halt mit so weirden, ne, so sehr fragwürdigen Kräfteverhältnissen zwischen beiden Partnerinnen. Hier ist es halt, also das finde ich schon sehr weird. Also um das mal so zu sagen.
Der Ort, an dem du leben kannst, wo du geschützt bist vor den Einflüssen der Umwelt und wo du was zu essen bekommst, das darfst du nur haben, wenn du mich heiratest. Das hört sich nicht als eine gute Grundlage für eine Beziehung an.
Ja.
Nee.
Dann haben wir noch Der Sommer, als du da warst. Sie schreibt für ihr Leben gerne, weil ihr Manuskript aber will ihr Manuskript aber niemandem zeigen. Irgendwie fällt es einer Mitschülerin in die Arme und die ist total begeistert davon und schlägt der Protagonistin vor, auf gemeinsame Dates zu gehen, um Erfahrungen für Schreiben zu sammeln. Also hier
irgendwie
der eine Girls Love-Titel, den wir vorher da haben.
Ja, warte mal, ist das nicht eine gar nicht so unähnliche Geschichte zu Look Back von der Prämisse?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich jetzt mit der Prämisse von Look Back gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil ich das halt erst noch sehen will.
Weil es ist doch auch von einem Mädel, das irgendwie kreativ ist und dann eine beste Freundin findet, die das herausfindet und sie dann anfeuert und zu ihrer Muse wird und so. Ja, also irgendwie, ja, so ein paar Parallelen zumindest hat es da.
Ja. Dann haben wir Manga-Zeichnerin versus Deutsche. Ein autobiografischer Manga der Zeichnerin des Bibi Blocksbergs Manga Bibi und Miu, wie sie einen Deutschen in Japan kennenlernte und über ihre kulturellen Unterschiede.
Okay.
Ja. Lustig. Klingt eigentlich nach einer ganz putzigen Angelegenheit. Ist tatsächlich schon vor 3 Jahren in Japan rausgekommen, der Manga. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis den mal jemand übersetzt hat, weil es geht um uns, es geht um uns Deutsche.
Ja, aber echt, ey.
Aber ja, klingt tatsächlich nach einer ganz putzigen Idee. So. Am 14. immer noch bei Tokyo Pop haben wir Nomi und Shiba, Nomi X Shiba, Nomi Shiba, da ist ein X dazwischen.
Jo.
Boys Love zwischen zartem und gefühlskaltem Jungen. Das ist einer der typischen Sorte, ja.
Alles klar.
Dann am 20.8. haben wir bei Panini Manga 2 Neustarts. Einmal Kei Cross Yaku, gefährliche Partner. Ermittler sucht nach seiner verschwundenen Kollegin, bis er darauf angesetzt wird, einen Yakuza zu beschatten, von dem sich herausstellt, dass er der Bruder besagter Kollegin ist.
Ja, okay, ist aber auch wieder so Boys Love-mäßig, oder?
Ja, das ist auch Boys Love, zwischen dem Yakuza und dem Ermittler.
Mhm.
Und dann noch The Strange House. Manga-Adaption eines japanischen Mystery-Thrillers über ein Haus, in dem ein Raum ohne jeglichen Zugang auf dem Bauplan existiert. Das und noch ganz andere seltsame Dinge gehen hier vor sich.
Jo.
Ist auch so ein Ding, also da habe ich zuerst die Beschreibung von Panini gelesen und ich dachte mir so, ah, das ist wieder eine sehr unzufriedene Beschreibung. Ne? Das gibt mir das wieder, was ich auch gerade gesagt habe. Was mich halt noch nicht so ganz anfixt, wo ich mir halt denke, ich will irgendwie so wissen, was denn jetzt der Clou so dahinter ist. Und ich habe dann tatsächlich mal, ich habe so angefangen, den Anfang des Manga zu lesen, habe ein bisschen durchgeblättert. Ich habe, und dann bin ich halt noch darauf gestoßen, dass es eine Adaption halt ist von einem japanischen Roman. Und habe die Story gelesen im Prinzip, also ich weiß jetzt im Prinzip, um was es in dem Manga geht, wenn es halt den Roman 1:1 adaptiert, weil das habe ich dann halt auch noch nachgelesen. Und es ist sehr schwer, das ehrlich gesagt heiß zu machen, das irgendwie gut zu verkaufen, ohne bereits zu viel Preis zu geben, weil es halt wirklich einer dieser Mystery Thriller ist, wo eine Entdeckung nach der anderen passiert.
Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um dich anzulocken an das Ding, ne? Auch wenn diese Idee von dem Raum, zu dem er keinen Zugang hat, wirklich ein altbackenes Stereotyp ist in Horrorgeschichten, ne?
Deswegen ist es auch so eine Sache, wo ich, auch als ich das gesehen habe, ne, dass die Hauptfigur mit dem Bauplan in der Hand auf dem Cover, ich habe vielleicht zuerst so die Hoffnung, dass das in die Richtung gehen würde von sowas wie House of Leaves. Was halt, ne, wer das irgendwie kennt, so ein sehr, oder das jetzt nicht kennt, das ist so ein sehr eigener Horrorroman, wo es um ein Haus geht, was keinen Sinn ergibt. Und dieses Buch ganz viel damit experimentiert, wie man diese Geschichte überhaupt erzählen kann. Wie man so eine Horrorgeschichte erzählen kann. Und das in so einen sehr eigenen Liminal Horror so hineingerät.
Ja.
In die Richtung geht's halt leider gar nicht. Es ist schon ein Mystery-Thriller, so ein Crime-Thriller. Wo aber trotzdem viel Fokus darauf ist, auf Architektur. So, den Grundriss zu untersuchen, das Haus zu untersuchen und sowas. Also schon so ein bisschen mit einer eigenen Note.
Jo, das hat's dir also schon angetan hier. Du bleibst ja hängen richtig an den Dingen.
dann am 26. nochmal Neustarts bei Paper Toons, einmal Beware the Villainous, eine der vielen koreanischen Manga über eine Frau, die in einem Roman landet und als Prinzessin lebt und sich so richtig gut gehen lassen will. Nur sind vier schöne Männer, die um sie werben, im Weg.
Jo, sieht aber gut gezeichnet aus, muss ich sagen.
Ich meine, viele von den Dingern sind auch eigentlich gut gezeichnet. Das ist alles irgendwie, dieses ganze Kostümdrama und sowas.
Jo.
Ja, von diesen ganzen Webtoons. Ja, dann haben wir noch bei Paper Toons Checkmate. Der Klassenkamerad des Protagonisten war immer in allem besser als er. Ein unendlicher Hass kocht mit der Zeit auf. 10 Jahre später fällt das perfekte Leben seines Hassobjekts in sich zusammen und er will nachtreten.
Okay, das sieht irgendwie aus, als hätte es aus den 90ern kommen können vom Design.
Mal gucken. Ja, es sieht aus wie, boah.
Banana Fish?
Nee, es erinnert mich nicht an Banana Fish, es erinnert mich... Nee, fällt mir gerade nicht ein, woran es mich erinnert. Also es gibt, ich hab so ein Manga-Cover vor Augen, definitiv so aus den 80ern oder 90ern, was im Prinzip 1:1 so aussieht wie das hier. Mhm. Also auch auf so einem weißen Hintergrund mit so einem Jungen mit so hellen Haaren.
Ja, der die Modellpose macht, ne?
Mhm. Aber komme ich gerade nicht drauf.
Egal, passt schon.
Dann am 26.08. haben wir noch einen Neustart bei Ultraverse, die Schwingen der Cavalaris. Die Cavalaris fliegen, rennen auf großen und mystischen Vögeln. Nur die Protagonistin, die eigentlich zu solch einer werden möchte, hat Höhenangst.
Okay, ein inoffizieller Chocobo-Manga.
Dann haben wir noch Neustarts bei Hayabusa. Ich meine, da ist es klar, dass es Boys Love ist. am 27.08. und zwar einmal Eternal Yesterday. Ist eine Light Novel über zwei Jungs, die sich ineinander verlieben, bis einer der beiden von einem LKW überfahren wird und stirbt. So halb zumindest. Denn die Protagonisten leben danach ihr Leben weiter. Doch alle um sie herum vergessen den überfahrenen Jungen mit der Zeit.
Okay, wow. Das ist wenigstens mal eine Idee, eine gescheite.
Ja. Und dann haben wir noch bei Hayabusa My Love Will Last Till the End of Time. Ein junger Mann wird sich seines früheren Lebens bewusst, indem er als Thronfolger in einen Mann aus dem einfachen Volk verliebt gewesen ist, was zu seiner Zeit jedoch nicht akzeptiert worden ist. Im Hier und Jetzt sucht er die Reinkarnation seines Geliebten und findet ihn. Nur erinnert sich dieser nicht an sein früheres Leben.
Jo.
Ja.
Unpathisch.
Dann haben wir noch beim Mandin Verlag am 27. also aus China keine Morgenaudienzen mehr. Der Kaiser der Ning-Dynastie und einer seiner Minister führen eine Liebesbeziehung. Doch die schöne Zeit ist von kurzer Dauer, wenn Gerüchte über ihr Verhältnis an den Hof gelangen und Intrigen geschmiedet werden.
Ja, ja, ja. Die Hofromanzen, ne? Sie haben irgendwie eine ziemlich Hochzeit. Oder vielleicht ist die nie vorbei gewesen. Vielleicht meine ich das auch nur.
Gerade haben wir auf jeden Fall sehr viele davon.
Ja.
Und viele kommen halt vor allem aus Korea und China.
Gut.
Ja. Dann haben wir es.
Mhm.
Das war's für heute mit Anime Baste. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich nächste Woche auch wieder für euch da, wenn wir noch nicht weggeschmolzen sind. ansonsten könnt ihr noch den Anime Slam Podcast jeden zweiten Mittwoch hören, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen und gelesen haben. Oder ihr schaut bzw. hört ebenfalls jeden Mittwochs vorbei. Da gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.